Kuba, ein Traum von einer Karibikinsel für Menschen mit viel Geld und einem ausgeprägten Hang zur Nostalgie. So kennen wir es, so klingt es in unseren Ohren. Und wer als Tourist vor der Corona-Pandemie durch Havanna lief, konnte Musikkombos an jeder Ecke hören, die die bekannten Lieder aus dem Film Buena Vista Social Club auch noch 10, 20 Jahre nach dessen Erscheinen gut wiedererkennbar spielten. Die Musiker, die damals spielten, die sind schon alle sehr alt gewesen. Die meisten sind sogar vor 15 Jahren oder mehr schon gestorben. Sie verkörpern das alte Kuba mit alten amerikanischen Karossen und bröckelnden kolonialen Bauten aus der Zeit vor der Revolution. Aber auch die ist inzwischen in die Jahre gekommen. Wir leben im 63. Jahr der Revolution und die alten Revolutionäre haben wohl ihre letzte Vorstellung gegeben.
SWR aktuell, Weitwinkel.
Mit Sebastian Felser und dem Thema Kuba zwischen Tradition und Aufbruch. Gut eine Woche ist es jetzt her, da hat Raúl Castro seinen Rückzug offiziell gemacht. Sein Nachfolger wird Miguel Díaz-Canel, selbst auch schon immerhin 61 Jahre alt. Und unsere Kuba-Korrespondentin Anne Demmer hat festgestellt, seine Äußerungen klingen typisch kubanisch.
Das Revolutionärste innerhalb der Revolution sei die Verteidigung der Partei. Gleichzeitig werde die Partei die größte Verteidigerin der Revolution sein, betonte er im Rahmen des 8. Kongresses der Kommunistischen Partei. Die Nachricht, dass sich Raúl Castro zurückzieht, bringt diese Frau zum Weinen. Gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters äußerte sie: Ich freue mich für ihn, weil er sich nun ausruhen kann. Aber ich bin gleichzeitig auch sehr traurig, weil er uns in vorderster Reihe des Landes fehlen wird. Das ist jetzt eine neue Etappe. Díaz-Canel gehört einer neuen Generation an. Wir werden Raúl Castro ganz sicher vermissen. Es waren so viele Jahre. Ein junger Mann hofft mit der neuen Generation auf eine politische Öffnung. Die neue Führung sollte einer neuen Mentalität Platz machen. Sie sollten den Künstlern, den Menschen überhaupt mehr Freiheiten erlauben. Zuletzt gab es immer wieder Proteste, insbesondere eine junge Künstlerinnen- und intellektuellen Szene, die sich in den sozialen Medien vernetzen, hatten für mehr Freiheiten protestiert. Mitten in der schwersten Wirtschaftskrise seit 30 Jahren wird mit der Wahl Díaz-Canels ein Machtwechsel vollzogen. Vor den Läden bilden sich lange Schlangen. Es mangelt an allem. Kuba leidet unter dem US-Embargo, den Folgen der Pandemie. Díaz-Canel erklärte letzte Woche: Hier leidet das gesamte kubanische Volk unter der Blockade. Das hat nichts mit dem staatlichen oder dem nichtstaatlichen Sektor zu tun. Wir arbeiten hier mit dem Konzept des Volkes und deshalb werden wir diesen nichtstaatlichen Sektor nicht dem Feind ausliefern.
So sagt es der neue Parteichef und kubanische Präsident Miguel Díaz-Canel. Ihn schauen wir uns zum Schluss nochmal genauer an. Aber erstmal soll es um die Ära gehen, die jetzt zu Ende geht. Um erstmal noch besser zu verstehen, was dieser Generationswechsel bedeutet, warum er eine Kubanerin gar zu Tränen rühren kann, wie wir gehört haben, darüber habe ich mit Anne Demmer gesprochen. Raúl Castro geht, ein Mann, der rund 10 Jahre lang die Geschicke Kubas in den Händen hielt, nachdem sein Bruder Fidel zunächst schwer erkrankt und dann 2016 verstorben ist. Ein Mann, dem nicht besonders großes Charisma nachgesagt wird. Ist es allein der Name Castro, der hier als Symbol gedient hat?
Naja, man muss einfach sagen, Raúl Castro gehört einfach zu der Revolutionsgeneration. Man darf ja nicht vergessen, er gehörte zu den treibenden Kräften der Revolution gegen den verhassten Diktator Fulgencio Batista auf Kuba. Und als Kommandante kämpfte er treu an der Seite seines Bruders Fidel. Man muss sicherlich schon sagen, dass Raúl Castro lange im Schatten seines älteren Bruders Fidel stand. Er galt ja eher als wortkarg und unauffällig. Hat ja eben nicht so stundenlange Reden gehalten wie sein Bruder. Er war eben eher der Reformer im Hintergrund, sicherlich auch pragmatischer. Aber bei der Organisation des Militärs wurde ihm große Effizienz nachgesagt. Man hatte dort großen Respekt vor ihm und das eben nicht nur, weil er der Bruder von Fidel war. Ja, seine Zeit in vorderster Reihe kam ja auch erst wirklich spät, erst mit 80, als sein Bruder Fidel eben schwer erkrankte. Das war 2006. Da hat er die Regierungsgeschäfte zunächst übergangsweise und dann 2 Jahre später ja dann auch formal wurde er zum Staatschef gewählt. Ja, und sein wohl größtes Verdienst ist die Normalisierung der Beziehungen sicherlich zwischen den USA und Kuba gewesen, die er ja mit dem ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama auf den Weg gebracht hat.
Was ja viele Touristen, auch US-Touristen, die ja erstmal nach dem Ende dieser Eiszeit und den Gesprächen zwischen Obama und Castro gekommen sind, fasziniert hat an Kuba, ist dieses Auseinanderklappen von Realität, nämlich Armut und Verfall und dieser kubanischen Haltung, Unbeugsamkeit und Stolz. Das ist natürlich fast untrennbar mit den alten Revolutionären verbunden. Was war denn zum Schluss noch übrig von diesem Zauber, nenne ich es jetzt mal?
Naja, der Zauber, der bröckelt natürlich unheimlich, weil sich das Land ja in einer extremen Wirtschaftskrise befindet. Natürlich gibt es nach wie vor Anhänger eben dieser Revolutionäre, die aber eben diese Garde tritt ja jetzt gerade quasi zurück und es kommt einfach eine ganz neue Generation, die aber herangezüchtet wurde und letztendlich linientreu und loyal ist. Aber eben dieser Revolutionsmythos, der wird natürlich trotzdem versucht und das ist auch auf dem Parteitag vor rund einer Woche eben ja nochmal sehr deutlich geworden. Da wurde diese Kontinuität unheimlich beschworen, dass es eigentlich so weitergeht.
Also eine nach wie vor strahlende Revolution in einem verfallenden Land. Wenn wir uns die Station dieses Verfalls anschauen, also es beginnt ja alles mit der Flucht des Diktators Batista bis zum jetzt Abtritt des letzten Castros, also des jüngeren Bruders Raúl. Wie haben die alten Revolutionäre es denn geschafft, sich so lange überhaupt an der Macht zu halten?
Naja, die beiden Castro-Brüder haben ja doch einiges geleistet und auf den Weg gebracht. Sie haben dafür gesorgt, dass alle Menschen eine Grundversorgung haben. Eben die kostenlose Schulausbildung ist gewährleistet und das Land steht ja für seine hervorragende Gesundheitsversorgung. Das zeigt sich natürlich nicht zuletzt auch während der Pandemie. Kuba ist ja auch dabei, einen eigenen Impfstoff zu entwickeln, der sich in der Phase 3 befindet, also kurz vor der Zulassung. Dennoch muss man natürlich sagen, eben diese Wirtschaftskrise setzt dem Land zu. Also es ist ja wirklich die schwerste Wirtschaftskrise seit 30 Jahren und vielen Menschen geht es schlecht. Die Leute verbringen ihre Zeit mit Warten in der Schlange. Es mangelt eben an allem und die Regierung geht hart gegen Regimegegner vor. Sie werden verfolgt. Die Regierung ist da nicht zimperlich, auch repressiv gegen Kritiker vorzugehen. Aber eben, was man durchaus auch sagen muss, die USA als Feindbild, ne? Das US-Wirtschaftsembargo, das mit dem ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump ja nochmal verschärft wurde. Letztendlich funktioniert das natürlich auch, um die Leute bei der Stange zu halten, eben dieses Feindbild natürlich auch aufrechtzuerhalten.
Eine Gestalt, die für Revolution steht wie keine andere, auch gegen den Kapitalismus, gegen die Vereinigten Staaten, ist Che Guevara. Dabei haben wir wohl alle ein bestimmtes Bild vor Augen. Dieses Bild ist ungefähr so alt wie die Revolution. Es ist im März 1960 entstanden und Andrea Kahrt erzählt seine Geschichte.
Ich glaube, in diesem Blick von Che spiegelt sich sein Charakter und das, was er für die ganze Welt bedeutet. Ein Mann, der bereit war, sein junges Leben zu opfern für Ideale, an die er glaubte. Es liegt eine ungeheure Kraft in seinem Blick.
Also das Bild entstand am Ende des Trauermarsches.
Erzählt André Scheer. Er hat eine Biografie über Che Guevara geschrieben.
Am 4. März 1960 hatte es einen Anschlag mit zahlreichen Toten im Hafen von Havanna gegeben.
Der französische Frachter La Coubre war im Hafen von Havanna explodiert. Hunderte Menschen starben oder wurden verletzt. Vermutlich war es ein Anschlag des US-Geheimdienstes CIA. Der Frachter hatte Waffen für die kubanischen Revolutionäre geladen.
Am nächsten Tag ist dann in einem Trauerzug zum Zentralfriedhof Colón in Havanna gezogen worden. Und bei der Trauerfeier stand eben auch Che Guevara mit auf der Tribüne.
Der Fotograf Korda ist unter den Trauergästen und macht genau 2 Aufnahmen von Che Guevara an jenem 5. März 1960.
Nachdem ich die zweite Aufnahme gemacht hatte, ging Che plötzlich weg und ich konnte ihn nicht noch einmal fotografieren.
Und Alberto Korda hat dann später einen Ausschnitt, nämlich den, wo die neben ihm stehenden Personen und Pflanzen nicht mehr zu sehen sind, ausgewählt.
Ich fand das, was am Rand zu sehen war, überflüssig. Und deshalb habe ich diesen Ausschnitt gewählt.
Das weltberühmte Porträt, ein entschlossener, leicht zorniger Blick, der in die Ferne schweift. Das schulterlange schwarze Haar gewellt, auf dem Kopf das Barett mit dem fünfzackigen Stern. Der Inbegriff des Guerriero Heroico, des heldenhaften Kämpfers und Revolutionärs.
A mí me gustó la foto.
Mir gefiel das Foto von Anfang an. Außer Che waren es Bilder von Fidel bei seiner Rede und von einigen Ministern. Ich brachte die Abzüge dann zur Zeitung. Mein Foto von Fidel erschien auf der Titelseite. Das Bild von Che haben sie nicht veröffentlicht.
Che Guevara ist für viele Menschen ein Symbol für den Kampf um Freiheit, um Gerechtigkeit, für selbstlosen Einsatz für die anderen und gegen Unterdrückung.
Der italienische Verleger Feltrinelli lässt nach dem Tod Ernesto Che Guevaras massenhaft Poster von Cordas Foto drucken. Corda hatte dem Verleger vor Jahren einige Abzüge geschenkt.
Das Che-Foto wurde erst berühmt durch das Poster, das Feltrinelli 10 Tage nach Ches Tod in Italien drucken ließ.
Cordas Foto von Che Guevara geht bis heute um die Welt. Eine Ikone der Fotografie. Die längst ein Eigenleben führt, abseits von der Person des Revolutionärs und dessen Idealen. Ches Konterfei als Poster, auf T-Shirts, Kaffeetassen, selbst auf Unterwäsche hat man es gedruckt.
Das Foto ist wahrscheinlich berühmter als die Person, die es zeigt. Und dass auch dieses berühmte Foto bis heute wahrscheinlich das mit am meisten reproduzierte Bild der Welt ist.
Die Einschätzung des Che-Biografen André Scheer. Kuba als Marke, das funktioniert einfach. Obwohl Kuba und seine Revolution wirtschaftlich in der Vermarktung ein riesiger Erfolg sind, haben die Durchschnittskubanerinnen und Kubaner wenig bis nichts davon. Die Wirtschaftsleistung der Karibikinsel war schon vor der Corona-Pandemie allenfalls im Bereich Tourismus nennenswert. Jetzt ist dieser Bereich auch noch weggebrochen. Wie schwierig es aber selbst für Kuba begeisterte Hoteliers war und bleibt, dort Fuß zu fassen, davon berichtet unsere Korrespondentin Anne Demmer, die Unternehmer aus Deutschland auf einer Kuba-Reise, natürlich vor der Corona-Pandemie, begleitet hat.
Immer mehr deutsche Unternehmen entdecken Kuba für sich. Deswegen hat sich auch der Brandenburger Hotelbesitzer Burkhard Scholz einer Unternehmerreise nach Havanna angeschlossen. Viel hatte er vom maroden Charme der alten Kolonialgebäude gehört, den Hotels mit Blick aufs Meer. Scholz hat einige Gespräche geführt und kommt am Ende seines Aufenthalts zu dem Schluss.
Die Rahmenbedingungen stimmen einfach nicht. Es gibt keinen Großhandel, wo ich einkaufen kann. Da gibt es nicht die Waren. Wenn man die einführt aus dem Ausland, große Probleme. Alles muss zugestimmt werden, alles muss beantragt werden. Hohe bürokratische Hürden. Mitarbeiter werden von der staatlichen Seite aus ausgesucht. Die werden ihnen vorgegeben. Also es ist alles in allem ein sehr schwieriger Weg, der dort zu begehen ist.
Bis es zum Abschluss von Verträgen kommt, können durchaus 2 Jahre vergehen, erklärt der kubanische Anwalt Rodolfo López. Vor ein paar Jahren hat er deswegen eine Beratungsfirma in Havanna gegründet.
Wir helfen den Unternehmern, Kuba zu verstehen. Kuba hat wie jedes andere Land seinen Rhythmus. Wir unterstützen bei allen Fragen rund um mögliche Investitionen.
Der Potsdamer Unternehmer Stefan Görike lässt sich trotz der Hürden nicht entmutigen. Die Kubaner hätten oft kreative Lösungen parat.
So sind die Kubaner, die haben offensichtlich gelernt, und das kommt mir ja als DDR-Bürger ja irgendwie bekannt vor, mit den Dingen hier umzugehen, das Beste daraus zu machen, sich davon nicht unterkriegen zu lassen und Lösungsideen zu entwickeln. Sehr sympathisch, wie ich finde.
Gewisse Sympathien vom Potsdamer Unternehmer Stefan Görike. Aber es lässt sich festhalten, was die Korruption Kuba nicht an Wirtschaftskraft rauben konnte, das hat nun die Pandemie genommen. Auch über die wirtschaftliche Situation des sozialistischen Staates habe ich mit unserer Korrespondentin Anne Demmer gesprochen. Kuba ist ja bekannt für Korruption, Ineffizienz und wer schon mal da war, der erinnert sich sicherlich an extrem unmotivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Hotels, bei der Bahn und so weiter, während ja gleichzeitig die Dienstleistungspreise fällig werden, die vergleichbar sind mit denen bei uns hier in Europa. Der Profit landet nur offensichtlich zu 90% nicht auf dem Lohnkonto, sondern versickert irgendwo. Lässt sich eigentlich irgendwie nachvollziehen, wo so viel Geld auf Kuba einfach verschwindet?
Naja, letztendlich ist sicherlich die Bürokratie eines der größten Hürden für die Auslandsinvestoren. Die verbringen ja teils Jahre, um ein Projekt anzuschieben. Und das Wirtschaftsembargo erschwert zudem natürlich alles. Geld versickert sicherlich. Aber eben, wenn man jetzt nochmal darauf eingeht, was Raúl Castro letztendlich bewirkt hat in der letzten Dekade wahrscheinlich, wenn man das nochmal Revue passieren lässt, hat er doch vieles auf den Weg gebracht. Also im Prinzip hat er die Wirtschaft für ausländisches Kapital geöffnet, er hat den Staatssektor reduziert und mehr privates Gewerbe zugelassen. Und eben mit dieser Öffnung konnten sich die Kubaner mit Dienstleistungen oder auch Handwerksberufen selbstständig machen, auf eigene Rechnung arbeiten. Das Internet wurde für die Bevölkerung ausgebaut und eben auch die Reisebeschränkungen aufgehoben. Aber am Ende waren die Reformen halt auch nicht tiefgreifend genug. Er hat eben keinen Strukturwandel eingeleitet. Also die sozialistische Planwirtschaft sollte lediglich in Anführungsstrichen aktualisiert und perfektioniert werden, wie er es formulierte. Ja, und seine Wirtschaftsreformen blieben eben halbherzig und die Öffnung für den Privatsektor führte zu einer Zwei-Klassengesellschaft. Eben die Leute, die Dollar verdienen und die Leute, die eben für Staatsbetriebe arbeiten und eben keine Devisen bekommen haben. Und letztendlich leidet das Land eben unter einer massiven Wirtschaftskrise, das habe ich ja schon gesagt. Eben und die Pandemie kommt dazu, die Touristen bleiben aus und dann das halt das US-Embargo. Donald Trump hat tatsächlich ja, das muss man vielleicht auch an dieser Stelle nochmal explizit sagen, rund 240 Sanktionen belegt zusätzlich. Und hinzu kommt natürlich noch der Wegfall der Unterstützung des verbündeten Partners Venezuela, eben mit Öl, weil das Land auch kurz vorm Kollaps steht.
Es gibt also wirtschaftliche Schwierigkeiten im Inneren. Es gibt, das haben Sie erwähnt, auch welche von außen. Es gibt immer noch Sanktionen gegen Kuba. Das ist ein Erbe der Trump-Regierung. Aber nun ist ja Trump Geschichte. Ist denn abzusehen, dass es unter einem Präsidenten Biden wieder aufwärts geht in den Beziehungen zu den Vereinigten Staaten und damit auch diese Sanktionen vielleicht fallen?
Joe Biden hatte ja angekündigt, dass er wieder zur Annäherungspolitik von Barack Obama zurückkehrt, vor allen Dingen auch während seines Wahlkampfes. Derzeit sieht es aber eher nicht so aus, als hätte Kuba eine Priorität für ihn. Letztendlich muss man sagen, das macht ihm ja auch innenpolitisch eher Probleme. Er kann sich kaum erlauben, die Anti-Castro-Bewegung zu stärken. Insofern hat er sich weder an die Sanktionen herangewagt noch andere Schritte eingeleitet. Also da ist jetzt auch nicht sehr schnell damit zu rechnen, dass es da zu Lockerungen oder Annäherungen kommt.
Der Tourismus ist ja der einzige Wirtschaftszweig von Bedeutung auf Kuba und der ist natürlich mit der Pandemie vollkommen eingebrochen. Kuba will aber die Pandemie auch für einen Neustart nutzen und zwar mit Impfreisen. Sie haben ja schon gesagt, dass Kuba einen eigenen Impfstoff entwickelt. Was steckt da genau dahinter für einen Plan?
Ja, Strände, Karibik, Mojitos und ein Impfstoff. Und damit wirbt tatsächlich das kubanische Tourismusministerium schon. Es gibt ein Video dazu. Nur ganz so weit ist man ja mit dem Impfstoff noch nicht. Der befindet sich, wie gesagt, in der Phase 3. Und man geht so ein bisschen davon aus, dass voraussichtlich im Juli mit der Impfung der gesamten kubanischen Bevölkerung begonnen werden kann. Und die Idee ist, dass alle Kubanerinnen und Kubaner bis Ende 2021 immunisiert sind. Und eben wenn es dann soweit ist, sollen halt letztendlich die Touristen gelockt werden, dass sie sich dann halt auch eben in Kombination mit einem Strandaufenthalt auch impfen lassen können.
Kuba ist eigentlich einfach spät dran mit seinem Impfstoff. Haben die Kubaner irgendeinen Plan für den Fall, dass einfach schon weite Teile, zumindest der westlichen Welt, die ein bisschen Devisen ins Land bringen könnte, geimpft ist?
Immerhin, es ist der erste lateinamerikanische Impfstoff. Und Sie haben natürlich recht, also es gibt auch sogar Zweifel, inwiefern der in Massenproduktion gehen kann. Es wird da auch darüber spekuliert, dass man das irgendwie auslagert nach China, weil es eben auch an Ressourcen fehlt, ne? Also auch den Impfstoff abzufüllen und zu transportieren. Also das ist ja alles nicht ganz so einfach. Also es gibt super Personal, Wissenschaftler, die ausgebildet sind, aber eben es fehlt immer wieder an Ressourcen an allen Ecken und Enden.
Impfen als neuer Motor für den Tourismus. Bisher hat aber vor allem die Kultur Touristen angezogen. Kultur ist aber natürlich auch ein dehnbarer Begriff. Kultur, die gerne Touristen anziehen durfte, das war in der Vergangenheit die zahllosen Sonbands, die bei Touristen ein bisschen harte Währung bekommen wollten. Kultur, die weniger gefragt ist auf Kuba, ist die von Künstlerkollektiven wie Clandestinos, die vor gut einem Jahr Farbanschläge auf Statuen des kubanischen Schriftstellers und Nationalhelden José Martí oder sogar auf Fidel Plakate verübt haben. Was damals passiert ist, das weiß Peter Schumann.
Diese Diktatur für immer beenden, das ist nicht leicht, aber auch nicht unmöglich. Hab keine Angst. Setz deine Maske auf. Wir sind alle Illegale.
Clandestinos Illegale nennt sich die Gruppe. Ihr Erkennungszeichen ist die Guy Fawkes-Maske der Anonymous-Bewegung. Oppositionelle Künstlerinnen und Künstler wie Tania Bruguera oder Luis Manuel Otero Alcantara haben in den letzten Jahren immer wieder gegen die Zensur und für die Meinungsfreiheit demonstriert. Doch ein solcher anonymer Angriff, der zum Handeln animiert, ist neu. Entsprechend massiv reagierte das offizielle Kuba. In allen Institutionen, deren Martí-Büsten betroffen waren, fanden sogleich revolutionäre Treueschwüre statt. Der Vorsitzende einer Studentenvertretung.
Erneut bekräftigen wir das Engagement der Jugend für die Revolution, für den unbestrittenen Führungsanspruch unserer Partei. Mit ihren Führern und unserem lieben Präsidenten Miguel Díaz-Canel geht es voran. Es lebe die Revolution.
Der Staatssicherheitsdienst hat auch rasch zwei Täter ausgemacht, sie im Fernsehen vorgeführt und das Ganze als konterrevolutionäres Verbrechen deklariert, bezahlt vom Exil in Miami. Der Reportage im staatlichen Nachrichtenprogramm fehlte nicht nur durch seine Machart jegliche Glaubwürdigkeit. Zu oft hat dieser Dienst auch Fakten und ganze Fälle manipuliert.
Wir sind mit keiner bekannten politischen Bewegung verbunden. Wir handeln aus dem Untergrund. Unsere Botschaft an die Diktatur ist klar. Wir sind viele und wir werden nicht aufhören.
Solche Aussagen von Clandestinos über ihre fortgesetzten Aktivitäten müssen das System verunsichert haben. Die kubanische Stasi verhaftete für kurze Zeit eine Reihe von Aktivisten, die auf ihren Facebook-Seiten Fotos der Clandestinos verbreitet haben, weil sie damit Delinquenten unterstützt hätten. Unter ihnen den Performer Luis Manuel Otero Alcantara.
Yo soy delincuente. Nein, yo soy un artista.
Ich bin kein Delinquent, sondern ein Künstler, ein Bürger, der für die Freiheit Kubas kämpft und für eine glückliche Zukunft der Kubaner, damit sie nicht mehr in Massen emigrieren und sich nicht mehr prostituieren müssen, damit sie wieder Hoffnung fassen und eine Lösung für ihre Probleme vor Augen haben.
Die Provokationen von Clandestinos sind zwar nur Nadelstiche. Sie veranschaulichen jedoch, dass selbst ein scheinbar allmächtiger Überwachungsapparat mitunter an seine Grenzen gerät.
Es gibt also Menschen auf Kuba, die nach dem Abtritt der alten Revolutionäre eine neue Revolution auf die Beine stellen wollen. Einzig, die alte Garde steht zwar nicht mehr in vorderster Reihe, aber sie haben die jetzt antretende Führungsriege ja geprägt. Deswegen habe ich unsere Kuba-Korrespondentin Anne Demmer gefragt. Der neue Parteichef, Díaz-Canel, der hat angekündigt, dass er bei all seinen Entscheidungen Raúl Castro zu Rate ziehen werde. Muss er das eigentlich sagen oder meint er das auch wirklich so?
Naja, letztlich ist Díaz-Canel ja eine Entdeckung von Raúl Castro selbst. Der wurde von langer Hand aufgebaut. 2013 wurde er bereits zum Vizepräsidenten ernannt. Und eben nach und nach wurde ihm mehr Macht übertragen. Also das ist ein absolut loyaler und lilientreuer Politiker. Viele andere Weggefährten in der Zeit sind über die Klinge gesprungen, aber er hat sich eben gehalten. Und am Ende steht er jetzt letztlich auch unter Beobachtung. Auch das Militär, das immer der Revolution ja treu war, die werden ein wachsames Auge auf ihn werfen. Das Militär spielt nach wie vor eine große Rolle. Und auf dem Parteitag der Kommunistischen Partei vor wenigen Tagen hatte Castro selbst nochmal betont, dass niemand daran zweifeln solle, dass er mit dem Fuß im Steigbügel bereit sei, das Vaterland, die Revolution und den Sozialismus zu verteidigen, solange er lebe. Und genau das erwartete er eben auch von Díaz-Canel. Und wenn man sich seinen Twitter-Account anschaut, betont er immer wieder Somos Continuidad, wir sind Kontinuität. Seinen Anhängern hat er auch versprochen, dass sich an der Politik in Kuba nichts ändern wird. Also ich denke, ein radikaler Regimewechsel ist in nächster Zeit nicht absehbar und alles andere muss man weiter beobachten.
Loyal und linientreu, sagen Sie. Wie sehr hat er denn mit so einem Kurs die Bevölkerung auf Kuba noch hinter sich?
Ja, die Leute sind unzufrieden, vor allen Dingen mit der wirtschaftlichen Situation, die sich immer weiter zuspitzt. Für alles müssen sie anstehen. Und es gibt ja mittlerweile sogar professionelle Schlangensteher, die Produkte dann auf dem Schwarzmarkt doppelt so teuer weiterverkaufen. Aber eben abgesehen von dieser wirtschaftlichen Krise, ich glaube, viele Leute lieben ihr Land und wollen letztlich aber einfach nur mehr Freiheiten, die Freiheit, auch ihr Leben selbst bestimmen zu können, zu gestalten und wollen keine Angst mehr vor repressiven Maßnahmen haben, wenn sie sich gegen das Regime kritisch äußern. Und wir haben es ja auch eben gehört, es formiert sich Gegenwind. Es sind vor allen Dingen junge Künstlerinnen und Künstler, Intellektuelle, die sich über die sozialen Medien eben ihren Unmut kundtun und sich vernetzen. Und diesen Protest kann Díaz-Canel sicherlich auch nicht gänzlich kontrollieren. Aber ganz so gefährlich werden sie ihm dann dennoch nicht. Es handelt sich eben immer noch nicht um eine Massenbewegung. Viele Menschen sind zwar unzufrieden mit ihrer Situation, aber schlichtweg auch damit beschäftigt, das Abendbrot auf den Tisch zu bringen. Und zuletzt hat die kubanische Führung ja auch hart gegen die Protestierenden wieder durchgegriffen.
Wenn das so ist, was ist denn dann innenpolitisch und vielleicht auch für Díaz-Canel innerparteilich die drängendste Aufgabe jetzt?
Letztendlich ist es total wichtig, jetzt weitere wirtschaftliche Reformen anzuschieben. Und damit ist er ja auch schon befasst. Man muss sagen, dass Raúl Castro letztlich auch die ungeliebte, lästige Währungsreform ihm übergeholfen hat. Das hat Díaz-Canel ja erst kürzlich Anfang des Jahres durchgeführt. Und das ist eine Maßnahme gewesen, die kurzfristig sicherlich eher eine Belastung für die Bevölkerung ist, aber langfristig dadurch dann wieder neue Reformen möglich sind. Also das wird er angehen müssen. Das wird sehr stark beobachtet werden, auch von der Bevölkerung, weil die, also denen geht's schlecht und die wollen kurzfristig natürlich jetzt trotzdem auch eine Besserung ihrer Situation. Und auf Dauer muss er da natürlich ran.
Dann blicken wir doch noch mal zum Schluss in die fernere Zukunft. Ist irgendwie wild spekuliert abzusehen, wann sich auf Kuba ein echter Wandel vollziehen könnte? Also wann vielleicht auch die Kommunistische Partei und diese Erben der Revolution ihre Macht mal verlieren oder zumindest einen Teil davon einbüßen könnten?
Derzeit ist es nicht absehbar, würde ich sagen. Also dafür sind diese Reihen einfach noch zu sehr geschlossen. Dafür wurde tatsächlich auch diese neue Generation zu sehr in ein Korsett gezwängt oder was heißt in ein Korsett gezwängt, aber vorbereitet quasi auf ihre neue Rolle. Und ich denke, der Druck der Straße, der müsste einfach größer werden. Und derzeit ist auch das nicht absehbar, weil den Leuten geht es einfach zu schlecht. Also die sind mit anderen Gedanken auch beschäftigt. Die sehen das nicht, dass sie sich da anschließen. Für die ist es derzeit wichtig, einfach, dass die wirtschaftliche Situation sich auch kurzfristig ändert.
Einschätzungen und Informationen waren das von unserer Kuba-Korrespondentin Anne Demmer. Die alten Revolutionäre treten ab. Wir haben über die Vergangenheit und Zukunft von Kuba gesprochen im SWR Aktuell Weitwinkel. Kuba zwischen Tradition und Aufbruch. Ich heiße Sebastian Felser. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören.